Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Druzhba, das ist Russisch und heißt Freundschaft. Druzhba heißt auch eine Pipeline, die russisches Rohöl in die Raffinerie nach Schwedt in Brandenburg bringt. Mehr als 1000 Menschen arbeiten dort. Ihr Arbeitgeber ist Rosneft, ein russisches Unternehmen. Berlin und Brandenburg hängen zu einem großen Teil von den russischen Rohstoffimporten ab. Und jetzt scheint Schluss zu sein mit Druzhba, also mit Freundschaft. Der russische Präsident Putin droht damit, uns den Gashahn zuzudrehen. Und hektisch wird jetzt überlegt, wie wir die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen reduzieren können. Das Ziel der EU, innerhalb eines Jahres 2/3 weniger Gasimporte aus Russland. Und die Amerikaner boykottieren auch bereits russisches Öl. Über all das will ich sprechen mit Jörg Steinbach. Er ist Wirtschaftsminister in Brandenburg und er gehört der SPD an. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Steinbach, schon jetzt gehen ja die Preise an der Tankstelle durch die Decke. Stichwort 2 Euro pro Liter. Das belastet uns alle. Was können Sie als Wirtschaftsminister da tun?
Vergleichsweise wenig. Wir haben gestern ein Treffen gehabt mit Minister Habeck und allen Landesenergieministern. Wir haben auch über diesen Punkt gesprochen. Und der Eingriff auf die Preise im Energiebereich ist nicht trivial. Teilweise muss er mit Brüssel abgesprochen werden und die falsche Maßnahme zur falschen Zeit kann auch gegenteilige Effekte haben. Also es wird ja zum Beispiel diskutiert, dass man den Übergewinn, der im Augenblick am Börsenpreis gewonnen werden kann von den erzeugenden Unternehmen, dass der besteuert werden kann und dass man daraus sozusagen umgekehrt eine Erleichterung dann für die Preise generieren kann. Aber so trivial ist das nicht, weil wir haben die Kombination eben von Öl- und Gaspreis, von Sicherheitshinterlegung bei der Börse und so weiter. Und diese ganzen Instrumente müssen zusammenpassen. Insofern habe ich noch nichts in Sicht, was sozusagen kurzfristig unsere Menschen in Brandenburg preismäßig entlasten wird.
Wenn es mit den Sanktionen und dem Gefummel am Gas- und Ölhahn so weitergeht, wie lange hält die Region das durch? Ab wann würden in Berlin und Brandenburg konkret die Lichter ausgehen?
Also die Lichter werden gar nicht ausgeben. Also da möchte ich mal ganz deutlich sagen, es bedarf an der Stelle keiner Panik oder es sollte keine Panik vorherrschen. Wir haben im Ölbereich bezogen auf die Bundesrepublik 90 Tage Vorlauf, sozusagen Sicherung im Kohlebereich bis Mitte Mai. Gas macht uns etwas mehr Sorge, das ist völlig richtig. Der Füllstand liegt im Augenblick etwa bei 26% der Speicher. Da ist nicht gerade förderlich, dass wir im Augenblick relativ kalte Nächte haben. Aber in allen Bereichen, mit denen wir im Augenblick gesprochen haben, kann man davon ausgehen, dass die ersten 14 Tage bis 3 Wochen quasi unterbrechungsfrei weiter versorgt werden können, sodass also eine ausreichende Zeit besteht, dann entsprechende Ersatzlogistik auf die Beine zu stellen. Bleiben wir bei dem Beispiel der PCK Schwedt. Sollte dort die Raffinerie sozusagen komplett vom Netz gehen müssen, habe ich auch mit der Bürgermeisterin gesprochen, dass dort die Stadtwerke zunächst komplett die Versorgung auch mit Fernwärme übernehmen. Und es gibt auch eine ganz klare Priorität, wenn wir diese Versorgungssituation haben, ist erstmal die Bevölkerung zu versorgen und erst in zweiter Linie dann sozusagen die freie Wirtschaft. Und wir haben dann eine gewisse Zeit mit dem Bund vorbereitete Pläne in Gang zu setzen mit den entsprechenden Krisenstäben. Das wird nicht ohne Engpässe abgehen. Das wird nicht an der einen oder anderen Stelle auch mal mit kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen danach abgehen. Aber im Großen und Ganzen ist das vorbereitet. Und insofern bitte, bitte keine Panik.
Okay, reden wir mal über die großen Weichenstellungen. Ihr Parteifreund und Ministerpräsident Wojtka hat aus dem Ukraine-Krieg die Schlussfolgerung gezogen, Ausstieg aus der Kohle, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Wie sehen Sie das?
Ja, das Wichtigste ist, dass das aus dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition umgesetzt wird, dass die Überprüfung, die ja im Kohleverbrennungsausstiegsgesetz festgelegt worden ist, dass die jetzt tatsächlich bis Ende dieses Jahres stattfindet. Dann wird an der Stelle objektiviert, was ist unterdessen zugebaut worden, was kann tatsächlich vom Netz gebaut werden, ohne dass in irgendeiner Form die Versorgungssicherheit gefragt wird. Und das muss heute die Ukraine-Krise mit berücksichtigen. Das kann dann bedeuten, dass Blöcke länger in der Sicherheitsbereitschaft bleiben müssen. Denn, sagen wir mal, die Herausforderung, die wir haben, ist eine kurzfristige, und kurzfristig heißt in dem Falle die nächsten 2 Jahre, die nächsten beiden Winter, vernünftig zu gestalten. Und dann haben wir die Mittelfrist- und Langfristperspektive, die dann, sage ich mal, sicherlich auch von den Fragen des Klimaschutzes dominiert werden wird.
Da gibt es ja auch Experten, zum Beispiel von der Leopoldina, aber auch der Bundeswirtschaftsminister Habeck, die sagen, jetzt erst recht Ausbau der Erneuerbaren, diesen Turbo einzulegen. Wie bereiten Sie sich in Brandenburg darauf vor?
Also das ist erstmal zwingend notwendig aus zwei Gründen. Das eine ist, das ist eine Energiequelle, die wir dann sozusagen aus der eigenen Hand haben, wo wir diese Abhängigkeit abschaffen können. Und wir sehen auch heute schon, dass bei den Wetterlagen, wie wir sie im Augenblick haben, in dem Augenblick, wo mehr erneuerbare Energie am Netz ist und wir weniger aus dem Gasverbrauch brauchen, gehen die Strompreise an der Börse wieder runter. Also im Prinzip sind die grünen Energien eine Preisbremse, eine sehr praktische Preisbremse. Und insofern ist es völlig außer Frage, dass jetzt die Ukraine-Krise nicht den Ausbau verlangsamen darf, sondern im Gegenteil, sie muss ihn beschleunigen. Und das, was wir an der Stelle machen, ist, dass wir im engen Gespräch sind mit dem Bund, was die Planungsbeschleunigung betrifft und die Genehmigungsbeschleunigung betrifft. Denn davon hängt am Ende erstmal alles ab. Diese Prozesse dauern im Augenblick zu lange, 3 bis 5 Jahre zur Aufstellung eines Windrads aufgrund der Planungs- und Genehmigungsvorläufe. Das sind Zeiträume, die wir uns nicht mehr leisten können. Und Herr Habeck hat gestern auch sehr deutlich gesagt, das ist unterdessen ein übergeordnetes Sicherheitsinteresse und muss damit auch in der Güterabwägung mit anderen Schutzbereichen eine Priorität bekommen.
Haben Sie vielen Dank. Jörg Steinbach war das von der SPD-Wirtschaftsminister in Brandenburg.
Der Wecker klingelt, Sie stehen auf, machen Frühstück, bringen vielleicht die Kinder in die Kita und Schule, gehen selbst zur Arbeit. Ein ganz normaler Morgen. Vor gut 2 Wochen war das noch möglich für die Menschen in der Ukraine. Einen Tag später sind die Russen einmarschiert und alles hat sich verändert. Seit knapp 2 Wochen ist Krieg in der Ukraine. Mehr als 2 Millionen Menschen sind seitdem geflohen. Für viele ist das aber gar nicht so einfach. In den vergangenen Tagen sind versprochene Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten immer wieder zusammengebrochen. Heute soll es neue geben, unter anderem aus Kiew. Dort hat es gerade heute Morgen erst wieder Luftalarm gegeben. Ich hatte vorhin Kontakt zu jemandem in Kiew, Ivan Chajvanovic. Er ist freier Journalist und lebt in Kiew. Ich habe ihn bei unserem Telefonat als erstes gefragt, wie es ihm gerade geht und wie die Nacht bzw. der Morgen war.
Es geht, das war nicht die schlimmste Nacht. Eigentlich heute habe ich durchgeschlafen. Ja, es gab einen Fliegeralarm gegen Mitternacht und wieder ein um 6 Uhr morgen, so quasi ein Wecker. Ansonsten alles ist in Ordnung.
Und wo haben Sie geschlafen?
Im Keller. Heute im Keller, weil die russischen Truppen bereiten sich vor zum neuen Angriff und deswegen wird das irgendwie immer mehr gespannt.
Kiew wird ja seit Tagen von russischen Truppen belagert, genau auch wie die Hafenstadt Mariupol. Dort hat sich ja die humanitäre Lage zuletzt drastisch verschlechtert. Das Internationale Rote Kreuz spricht von einer apokalyptischen Lage in der Stadt. Kein Trinkwasser, kein Essen, kein Strom. Wie sieht denn das in Kiew aus?
Nein, das kann man nicht vergleichen, natürlich, weil Mariupol ist tatsächlich umgekesselt. Und deswegen ist die Lage in Kiew im Vergleich zu Tschernihiw, Sumy, Kharkiv, Mariupol viel, viel besser. Wir haben immer noch Strom, wir haben Heizung, wir haben Wasser und so weiter. Es gibt Schwierigkeiten mit Lebensmitteln, es gibt bestimmte Schwierigkeiten mit Medizin, mit Apotheken. Es funktionieren die Krankenhäuser nicht. Übrigens ist gerade Fliegeralarm. Aber ja, wir sprechen weiter.
Sie hatten jetzt gerade Fliegeralarm, haben Sie gesagt?
Ja. Ja, ich höre diesen.
Müssten Sie dann jetzt in einen Schutzraum gehen?
Ich denke, wir können sprechen. Also wir sind ziemlich gewöhnt, muss ich sagen, auch auf diese Fliegeralarme.
Hauptsache, Sie sind sicher, Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie in den Schutzraum gehen müssen. Wie sieht Ihr Tag aus? Wie sind Sie in der Stadt noch unterwegs und wenn ja, wie?
Es gibt ganz wenige Menschen, die unterwegs in der Stadt sind. Man muss verstehen, dass die Stadt quasi gesperrt ist oder halb gesperrt. Überall auf den Straßen stehen Kontrollpunkte, überall sind Soldaten, Kämpfer, überall sind Barrikaden aus Betonblöcken aufgestellt, die LKWs, die quer über die Straßen stehen, die Panzerabwehrkonstruktionen. Also die Stadt ist zum Angriff oder Gegenangriff vorbereitet. Zum Beispiel muss ich zum Arzt, ja, und ich wohne auf dem linken Ufer vom Fluss von Dnipro. Und es gibt kein Krankenhaus, der auf dem linken Ufer momentan arbeitet, funktioniert. Und ich muss über die halbgesperrte Brücke auf den rechten Ufer fahren. Und das nimmt vielleicht halben Tag oder einen Tag, weiß ich nicht. Kurz gesagt, es ist ganz schwierig, sich in Kiew jetzt vorzubereiten.
Es gibt also viele Checkpoints, wie Sie sagen. Und wer kontrolliert da genau wen?
Die ukrainischen Soldaten. Das ist in der Regel territoriale Verteidigung. Das ist so eine Art der Streitkräfte.
Ist es denn überhaupt noch möglich, die Stadt zu verlassen?
Ja, zum Beispiel meine Frau und meine Tochter sind am Sonntag ausgereist. Übrigens, es nahm 2 volle Tage von Kiew nach Lviv zu fahren. Also ungefähr 600 Kilometer. Weil überall, wie gesagt, Kontrollposten und auch Staus auf den Straßen.
Und Sie sind in Kiew zurückgeblieben, weil Sie wehrfähigen Alter sind und ein Mann?
Es gibt einen Mix der Gründe, der Gefühle. Erstens, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, hier zu bleiben, weil ich ein Bürger bin und die Stadt wird für uns, für die Bürger verteidigt eigentlich. Zweitens, es kann gut möglich sein, dass ich mich der Verteidigung anschließe. Ich bin kein Soldat, kein Kämpfer, aber trotzdem, ja, bin ich bereit, die Waffe zu nehmen und zu kämpfen. Und drittens, das kann auch so lustig oder was klingen, aber es gibt Katze, es gibt auch die Haustiere von meinen Nachbarn, die ausgereist sind und die ich füttern muss. Also es gibt ein Gefühl, dass ich bin nicht reif, einfach auszureisen.
Dazu wäre es ja wahrscheinlich für Sie auch gar nicht so einfach, das Land zu verlassen. Das sagt er ja schon, Sie sind im wehrfähigen Alter, Sie könnten einberufen werden. Haben Sie davon schon was gehört?
Ja, ich stehe unter der Aufberufung, weil diese Mobilmachung ein Alter zwischen 18 und 60 betrifft und ich bin 49. Wenn ich aufberufen werde, dann nicht in der ersten Welle. Weil normalerweise die ersten Wellen betreffen Menschen, die bereits gekämpft haben, die gelehrt als Soldaten sind, die Junge sind und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin bereit, aufberufen zu werden.
Wie würde das dann funktionieren? Würden Sie einen Brief oder einen Anruf bekommen?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Normalerweise in einem Zivilleben kommt diese Benachrichtigung über den Post. Aber jetzt weiß ich nicht.
Sie sagten, Sie seien bereit zu kämpfen. Haben Sie keine Angst?
Ich habe schon die Angst und bin zu jung. Ja, eigentlich, also es gibt Angst, aber es gibt auch Pflicht und es gibt auch Wut und es gibt auch Verständnis, dass sonst die Ukraine als ein Staat, als ein Land nicht mehr existieren wird. Und wir, sowie auch meine Landsleute, wollen gar nicht, dass die Ukraine sich in Russland oder quasi diese Volksrepubliken, selbst erklärte Volksrepubliken, umwandelt, wo keine Freiheiten sind, wo die Menschen erschreckt sind, wo totale Propaganda herrscht. Nein.
Der außenpolitische Berater Ihres Präsidenten hat jetzt signalisiert, dass die Ukraine bereit sei, mit Russland über eine mögliche Neutralität zu sprechen. Wie nehmen Sie das auf?
Ich denke, das ist kein Ausweg für die Ukraine. Wenn sie sogar neutral wird, dann muss diese Stadt die Garantien, die sichere Garantien der anderen Länder haben. Wir haben schon ein Budapester Memorandum gehabt, der nichts wert ist. Nichts wert. Und eigentlich bin ich mehr als sicher, dass Russlands Ziel und Putins Ziel nicht die Neutralität der Ukraine ist, sondern die Abschaffung der ukrainischen Staatlichkeit. Putin kann nicht die Ukraine als einen souveränen Staat ertragen. Deswegen Neutralität an sich ist sehr gefährlich, weil das heißt, dass die Ukraine in näherer Zukunft wieder angegriffen wird.
Ivan Khajvanovich sagt das. Er ist freier Journalist und lebt in Kiew. Dort ist er auch jetzt noch. Der Krieg in der Ukraine, er ist nicht nur humanitär eine absolute Katastrophe, er bringt auch für jeden Einzelnen von uns gravierende Folgen. Die Energiepreise steigen massiv, unter anderem beim Blick auf den Tankpreis heute Morgen, will man das Auto künftig stehen lassen. Über 2,20 Euro für Diesel habe ich gesehen. Es geht um Energie aus Russland, Öl und Gas. Der Krieg, die Energiekrise, wird Folgen auf unsere Energieversorgung haben. Welche, das will ich jetzt besprechen mit Andreas Goldthau vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Hallo, Herr Goldthau. Die USA haben ein Embargo gegen russische Energielieferungen verhängt. Die EU und besonders Deutschland tun sich damit schwer. Warum?
Bei Erdgas sind wir zu 55% abhängig von Russland und bei Öl zu 30%. Die Amerikaner tun sich leichter, Öl zu ersetzen aus Russland, denn sie sind schlicht Nettoexporteur. Sie sind zudem der weltweit größte Ölproduzent. Und die Tatsache, dass sie russisches Öl einkaufen, hat relativ wenig damit zu tun, dass sie es für die eigene Versorgung brauchen, sondern hat sehr viel damit zu tun, dass ihre Raffinerien das benötigen. Bei uns sieht das anders aus. Wir brauchen das in der Tat für die eigene Versorgung und deswegen tun wir uns das schwerer. Bei Gas ist es etwas anders. Da haben wir einen pipeline-basierten Markt. Da sind wir direkt abhängig von den russischen Gaslieferungen. Flüssiggas ist vorhanden, aber der Markt ist knapp. Wir müssen also andere preislich ausstechen. Beides zusammengenommen bedeutet, dass wir uns einfach deutlich schwerer tun als die USA.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht ja sogar von schwersten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden. Was meint er denn damit?
Nun, was wir gerade in den Tankstellen sehen, ist ja schon ein Vorgeschmack dessen, was da passiert. Wir haben Ölpreise von um die 130 Dollar pro Barrel. Die Tage, wir haben einen Gaspreis, der in nie gekannte Höhen steigt, bei 200 Euro pro Megawattstunde am holländischen Hub liegt. Und das schlägt sich natürlich direkt um auf die Verbraucher, die Stromkosten, die Wärmekosten, aber natürlich auch auf die Kosten für die Industrie und die Wirtschaft. Die wird eine Kontraktion sehen, nicht weil das Gas oder das Öl fehlen, sondern weil sie einfach schlicht sehr, sehr teure Energieträger sind.
Werden wir denn jetzt doch länger von der Kohle abhängig sein? Unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat das ja jetzt in Frage gestellt, also den Kohleausstieg bis 2030 wegen der Energiekrise.
Also Kohle wird einen Teil der Lücke füllen müssen bei Wärme und bei Strom, aber ich glaube nicht, dass es langfristig eine Option ist. Die Erneuerbaren sind immer noch und weiterhin die bessere und vor allem die billigere Alternative. Und sie werden Kohle mittel- und langfristig ersetzen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Die EU will die Gasimporte aus Russland innerhalb eines Jahres um 2/3 reduzieren. Ist das denn überhaupt realistisch?
Na, das wird sportlich. Der Maßnahmenkatalog ist schon richtig. Man hat nachfrageseitige Maßnahmen in das Programm reingeschrieben, Energieeffizienz, ein Switch zu substituierenden Energieträgern und natürlich zusätzlichen Quellen. Die Größenordnung ist das Problem. Wir reden ja hier unter anderem von 50 Milliarden Kubikmeter, die wir zusätzlich an Flüssiggas in den Markt hineinbekommen wollen. Das ist ungefähr ein Zehntel des weltweiten Marktes für LNG, also für Flüssiggas. Und das wird schwierig. Vieles von diesem Gas ist in Langfristverträgen gebunden, also schwer zu bekommen. Und es wird vor allem teuer. Wir müssen andere preislich ausstechen. Und das ist die Situation, mit der wir es zu tun haben.
Vor dem Hintergrund dessen, die EU-Kommission hat ja gefordert, dass zum nächsten Winter die Gasspeicher gefüllt werden sollen, möglichst zu 90%. Aber mit welchem Gas soll denn das dann passieren, mit dem, was Sie gerade sagten, und wenn auch weniger dann aus Russland kommen soll?
Ja, das wäre in der Tat zu einem großen Teil Flüssiggas. Flüssiggas, das im Moment schwer zu bekommen ist, beziehungsweise preislich in sehr hohen Höhen liegt. Die Speicher wurden in der Vergangenheit dadurch gefüllt, dass es einen Unterschied zwischen Winter- und Sommerpreisen gab und der niedrige Sommerpreis dazu geführt hat, dass man besser eingelagert hat, statt zu verbrauchen. Dieser Spread, der sogenannte, ist jetzt weg. Insofern gibt es relativ wenig Anreiz, im Sommer die Speicher zu füllen, zumindest bei den gegenwärtigen Preisentwicklungen. Und es bleibt wirklich noch zu sehen, unter welchen Bedingungen und vor allem zu welchen Preisen diese Speicher zu einem Level gefüllt werden können, dass wir auch wirklich gut über den nächsten Winter kommen.
Kommen wir nochmal zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie sagen, das ist unerlässlich und auch die EU und Deutschland sagen ja, die wollen da Tempo machen. Die Energieminister von Bund und Länder waren sich da gestern einig. Glauben Sie, dass der Krieg, die Energiekrise ein Beschleuniger dafür sein kann, dass zum Beispiel die Windkraft mehr akzeptiert wird in der Bevölkerung oder auch von der Wirtschaft?
Ich glaube, dass wir definitiv durch die Krise und den Krieg eine Verstärkung und Beschleunigung im Ausbau haben werden. Denn was wir jetzt gerade gesehen haben am 27. Februar mit den Schritten, den die Regierung eingeleitet hat, ist schlicht eine Versicherheitlichung der Energiewende. Es wird jetzt gesprochen von Freiheitsenergie. Es geht also um nationale Sicherheit. Und nationale Sicherheit bedeutet, dass man andere Maßnahmen ergreifen kann, als wenn man das Ganze als ein rein wirtschaftliches Anliegen betrachtet. Es werden, und das haben wir von Herrn Lindner gehört, dem Finanzminister, es werden 200 Milliarden Euro in den bevorzugten Ausbau der Erneuerbaren gesteckt über die nächsten Jahre. Und natürlich wird man auch bestimmte Abwägungen einfach zugunsten der Erneuerbaren treffen, Wind oder Solar und eventuell andere Gesichtspunkte, sowas wie Umweltgesichtspunkte, nach hinten stecken. Und genau das wird dazu führen, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren deutlich beschleunigen werden, Genehmigungsverfahren eventuell abkürzen und all die Dinge, die potenziell im Moment den Ausbau behindern. Insofern die Antwort ist ja. Und der Grund ist einfach schlicht eine Versicherheitlichung der ganzen Debatte.
Andreas Goldhau sagt das. Vielen Dank vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.
Wie ist die Tonlage vor dem Treffen des ukrainischen und des russischen Außenministers morgen in der Türkei? Lavrovs Sprecherin Sacharowa sagte heute bei einem Briefing in Moskau, die Spezoperatia laufe nach Plan. Sie meint den Krieg in der Ukraine. Ziel sei, Zitat, weder die Besetzung der Ukraine noch die Zerstörung ihrer Staatlichkeit, noch der Sturz der aktuellen Führung. Zitat Ende. Wie ist diese Äußerung einzuordnen? Das habe ich den Russland-Experten Gerhard Mangott gefragt, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Und hier ist seine Antwort.
Nur mit großer Vorsicht. Natürlich würde sich Russland wünschen, die Ukraine nicht besetzen zu müssen. Und die ukrainische Regierung könnte aus russischer Sicht auch im Amt verbleiben, wenn sie russische Bedingungen annimmt. Gleichzeitig hat heute Peskow, der Sprecher von Präsident Putin, argumentiert, dass die Ukraine die Zugehörigkeit der Krim zu Russland anerkennen müsse und die Unabhängigkeit der beiden Separatistenrepubliken in der Ostukraine. Und nachdem die ukrainische Regierung dazu nicht bereit ist, wird es wohl nicht gehen ohne Sturz dieser Regierung. Und eine Marionettenregierung kann sich nicht im Amt halten, ohne dass Russland die Ukraine besetzt. Also da widersprechen sich die Aussagen. Und von diesen Konditionen, die Russland formuliert hat, Neutralität eben, Krim, Donbass, wird die russische Seite nicht abrücken.
Nun, wie ist das mit der Frage der Krim und des Donbass? Ist die Ukraine tatsächlich nicht bereit, darüber zu diskutieren? Es gab da ein Interview des ukrainischen Präsidenten Zelensky auch zum Frage der Neutralität. Was haben Sie diesem Interview entnommen?
Also dieses Interview mit ABC News war schon überraschend, weil Zelensky da erstmals eben auch vor einem westlichen Publikum angedeutet hat, er könnte bereit sein, russische Kernforderungen zu erfüllen. Es ist allerdings so, dass man nicht weiß, wie weit er dabei zu gehen bereit ist. Und man weiß auch nicht, ob er das in der Ukraine auch durchsetzen könnte. Denn unmittelbar nach dieser Äußerung von Zelensky hat seine Partei, Diener des Volkes, erklärt, eine Anerkennung der Krim als russisch und eine Anerkennung des Donbass als unabhängig komme nicht in Frage. Das heißt, selbst wenn Zelensky tatsächlich in diese Richtung gehen sollte und sein Außenminister Kuleba das auch gegenüber Lavrov formuliert und in die Gespräche einbringt, es ist nicht sicher, ob Zelensky das innenpolitisch überhaupt durchsetzen könnte. Und das ist ein relativ großes Risiko, dass er damit scheitert.
Nun, innenpolitisch durchsetzen in Zeiten des Krieges, also was wäre denn aus Ihrer Sicht die Ukraine bereit, an Preis zu zahlen, damit dieser Krieg aufhört oder dass zumindest, so wie Kuleba es sagt, ein Waffenstillstand fordert man ja oder möchte man erreichen, die Befreiung der Territorien, so hat er es formuliert, und als dritten Punkt die Lösung aller humanitären Probleme. Also an welchem Punkt würde man denn weiterkommen morgen?
Ich denke, dass es tatsächlich Verhandlungsbereitschaft gibt auf russischer Seite über einen Verbleib der Regierung Zelensky, wenn sie die anderen Forderungen Russlands erfüllt, die wir schon thematisiert haben. Also, dass der Sturz der Regierung tatsächlich nicht erfolgen muss, wenn Zelensky liefert und das auch im Inneren der Ukraine durchsetzen kann. Und auch im Bereich der Demilitarisierung, die Russland fordert, glaube ich, ist ein Kompromiss möglich. Es muss nicht sein, dass die ukrainischen Streitkräfte quasi aufgelöst werden, sondern es könnte eine Einigung darüber sein, welche Waffensysteme die Ukraine besitzen darf, welche nicht, in welchen Mengen. Das sind sicherlich Verhandlungspositionen, aber die drei Kernforderungen Russlands, Neutralität, Donbass, Krim, die wird Russland nicht aufgeben und die Ukraine wird diesen Krieg so lange mitmachen müssen oder die Russen werden diesen Krieg so lange fortsetzen, bis die Ukraine in dieser Hinsicht politisch kapituliert.
Bis wohin würde denn Russland die Ukraine für sich territorial beanspruchen?
Das ist auch noch eine offene Frage, denn es ist schwer vorstellbar, dass die russische Seite jetzt diese Landbrücke, die sie militärisch geschaffen hat, zwischen den Donbass-Republiken und der Krim wieder aufgeben würde. Die ist einfach sehr, sehr wichtig, nicht nur eben für die Versorgung der Krim, sondern auch für die Kontrolle der Küste des Schwarzen Meeres. Also da bin ich nicht sicher, ob sich die russische Seite wirklich damit begnügen würde, dass die Donbass-Republiken anerkannt werden und dass die Krim halt dann mit Zustimmung der Ukraine zu Russland gehört. Da scheint mir dann doch ein Stück weit zu wenig zu sein für die russische Seite.
Wie hat sich denn die Verhandlungsposition Russlands durch die Sanktionen und auch den Rückzug großer Konzerne aus dem Land geändert?
Meines Erachtens bis jetzt gar nicht, wenn man den verfügbaren Quellen trauen darf und den Kontakten, die man als Forscher über dieses Land hat, bewegt sich die russische Führung überhaupt nicht. Sie bleibt eben bei diesen geopolitischen Zielen, die sie formuliert hat, wäre also nur bereit zu verhandeln, was eben die Fortsetzung der Regierung Zelensky betrifft und die Demilitarisierung der Ukraine. Aber ansonsten haben die Sanktionen überhaupt noch keine Verhaltensänderung bewirkt auf Seite der russischen Führung und ich erwarte das auch nicht.
Wie können denn die USA und die Europäische Union die Verhandlungsposition der Ukraine stärken?
Nur nicht wirklich. Was sie zu tun bereit sind, das tun sie, nämlich die militärische Widerstandskraft zu stärken. Aber Militärexperten gehen davon aus, dass das den Krieg nur in die Länge zieht, aber nicht dazu führt, dass die Ukraine gewinnen kann gegen diese russischen Invasoren. Und wenn die Ukraine militärisch sozusagen zur Kapitulation gezwungen werden kann, wenn die russische Seite bereit ist, alle militärischen Mittel zur Erreichung dieses Ziels einzusetzen, dann hat sie eine sehr schwache Verhandlungsposition und daran kann auch der politische Sukkurs durch westliche Staaten nichts ändern.
Welche Ergebnisse erwarten Sie von dem Treffen morgen?
Ich wäre schon ermutigt, wenn das, was Zelensky angedeutet hat, von Kuleba morgen so mitgeteilt wird und dass darüber gesprochen wird. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Es ist jedenfalls gut, dass jetzt auf dieser hohen Ebene verhandelt wird. Einen Durchbruch erwarte ich mir nicht, aber die Hoffnung ist eben, dass die ukrainische Führung anerkennt, dass sie keine wirkliche Verhandlungsmacht hat, sondern nur Konturen machen kann an den russischen Forderungen, die Russland ultimativ schon vorgestellt hat.
Und die Vermittlung durch die Türkei, inwieweit spielt das eine Rolle?
Ich habe mich ein wenig gewundert, dass dieses Treffen jetzt tatsächlich in der Türkei stattfindet, weil die Türkei hat schon im Vorfeld dieses Krieges, aber auch jetzt seit Beginn dieses Krieges schon deutliche Kritik an Russland geäußert und die Ukraine natürlich auch militärisch aufgerüstet. Das hat doch zu Konflikten mit Moskau geführt. Insofern erwarte ich nicht, dass man der türkischen Seite gönnt, dass da morgen der Durchbruch auf türkischem Boden erzielt wird. Es wird ein Schritt in die Richtung einer Verhandlungslösung sein, hoffentlich, aber es ist morgen nur ein Schritt.
Meint der Russlandsexperte Gerhard Mangott, er ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Es wird heute Abend 18.30 Uhr eine Sondersitzung des Berliner Senats geben. Es geht um den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Stadt, auf Berlin. Ganz klar, am Hauptbahnhof sieht es man. Viele Menschen kommen an, die aus der Ukraine geflohen sind, vor allen Dingen Frauen und Kinder. Und jetzt ist das Thema, wie kann Berlin das bewältigen? Wie kann man damit umgehen? Und Diana Henniges vom Verein Moabit hilft, sie ist Gründerin und Vorstand des Vereins, weiß, was dort am Hauptbahnhof benötigt wird, wie es dort aussieht. Der Verein hilft, die Menschen dort mit zu versorgen. Diana Henniges ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sagen Sie, die Situation am Hauptbahnhof, wie haben Sie die heute erlebt?
Ja, das ist halt tatsächlich eine humanitäre Ausnahmesituation und das muss man natürlich auch bedenken. Das ist ein Klabautismatis, wie es da gerade um sich schlägt. Viele Situationen sind von Stunde zu Stunde dynamisch. Man weiß teilweise nicht, wie viele Menschen sitzen in diesen Zügen. Worauf müssen wir uns einstellen, wenn der nächste Zug ankommt? Also arbeiten wir tatsächlich von Minute zu Minute tatsächlich auch so mit den Möglichkeiten, die uns gerade vorliegen.
Und was genau machen Sie?
Insbesondere wir sind stark eingebunden in die Food- und Non-Food-Lieferungen am Hauptbahnhof, insbesondere die Koordination von Ehrenamtlichen, da kommen wir auch noch mit rein. Und auch bei dieser Unterbringungssituation supporten wir die Teams, die da auch vor Ort arbeiten, unter anderem die Bahnhofsmission, die Stadtmission und viele andere Akteure, die jetzt auch in diesem Welcome-Feld zukünftig arbeiten werden.
Ja, wie koordiniert man die Arbeit der Ehrenamtlichen, ohne die es ja nicht geht?
Ja, also ich glaube nicht, dass Ehrenamtliche koordiniert werden müssen. Ehrenamtliche müssen nur gut gebrieft und entsprechend informiert werden über die aktuelle Lage. Und dann ist das tatsächlich ein Selbstläufer. Das funktioniert wirklich sehr gut. Berlin zeigt da wieder das beste Gesicht und auch wie 2015/16 übernehmen Ehrenamtliche eigentlich auch im Bahnhof fast hoheitliche Aufgaben, die ohne Ehrenamtlichen aber auch gar nicht zu bewältigen wären, weil tatsächlich dafür das Personal fehlen würde auf Landesebene.
Nun gibt es die Sondersitzung des Senats heute. Was ist Ihre Vorstellung, was man dort besprechen sollte, unbedingt vielleicht auch beschließen sollte?
Ja, ich denke, dass wir zum größten Teil das auch schon reinkommuniziert haben in den Senat. Die Dialogbereitschaft ist sehr groß im Vergleich zu 2015. Wir sind mit allen im Gespräch, ob es das Ankunftszentrum ist oder die Senatsverwaltung oder auch das Landesamt für Flüchtlingsfragen, die für die Verteilung und Unterbringung der Geflüchteten zuständig ist. Und wir haben da tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, dass wir halt gesagt haben, dass natürlich eine humanitäre Grundversorgung auf diesem ganzen Gelände, wenn man vom Gelände sprechen darf, gegeben sein muss. Also die Lebensmittelversorgung, es muss ein vernünftiges Catering geben, es muss eine ärztliche Versorgung geben und die Verteilung an private Unterkünfte muss legitimiert sein. Also da muss ganz klar kommuniziert werden, wer wird da bei wem beherbergt. Das muss abgedeckt sein, dass diese Menschen Schutz bekommen, auch wenn sie in privaten Unterkünften sind.
Nun heißt es, dass die Ehrenamtlichen einfach auch teilweise nicht mehr können, gar nicht mehr die Kraft haben. Haben Sie das auch beobachtet?
Ja, das liegt in der Natur der Dinge. Wir liegen bei Tag 13, wenn ich mich nicht irre. Ich habe auch schon ein bisschen die Orientierung verloren nach Kriegsbeginn. Und manche dieser Teams sind schon von Anfang an dabei. Da spricht man tatsächlich von Stundenschlaf. Eigentlich nur 2-3 Stunden in der Nacht, wenn es überhaupt so viel ist. Manchmal geht man abends am Bahnhof um 2 Uhr nachts weg und ist am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder da. Und resultierend daraus gibt es natürlich einige, die jetzt halt einfach nicht mehr in der Lage sind, weiterzuarbeiten und dann an andere frische Teams weitergeben müssen. Aber da halten sehr viele länger durch, als man es hatte erwarten müssen und können. Und ich bin totaler Begeisterung von so viel Menschlichkeit und Humanität, die sich hier in Berlin wieder zeigt. Auch Menschen aus anderen Städten kommen angereist und arbeiten sich hier bunt und reißt nicht das Futter aus den Ärmeln, das den Menschen hier ein gutes Ankommen ermöglicht.
Das große weiße Zelt jetzt am Hauptbahnhof, gestern von Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin, quasi eingeweiht. Heute fängt es an zu arbeiten. Was bringt das? Also was ist damit, wie ist damit geholfen?
Also ganz klar, also zumindest Struktur, also das soll ja auch erstmal nur der Aufenthalt von Menschen, dass sie nicht im kalten Bahnhofsflur stehen. Es ist wirklich sehr, sehr kalt im Bahnhof, nachts insbesondere. Und eine Lebensmittelversorgung vor Ort, ein vernünftiges Catering. Da wird auch das Matching stattfinden für private Unterkünfte und natürlich auf längere Sicht auch eine medizinische Versorgung, weil wir damit rechnen, durch die Zuspitzungen an den Grenzen, dass immer mehr auch verletzte Menschen bei uns ankommen werden, die dann natürlich erst versorgt werden müssen, bevor sie dann in die Krankenhäuser umverteilt oder dann entsprechend an niedergelassene Ärzte weitergeleitet werden können.
Gut, vielen Dank für diese Eindrücke und auch für das, was Sie denken, was notwendig ist jetzt in Berlin. Das war Diane Henniges vom Verein Moabit hilft. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.